Liebe Kirchengemeinde, wer von uns ringt schon gern? Niemand, oder? Also mit dem Leben, mit sich selber. Wer von uns liegt schon gern in der Nacht wach und kämpft mit seinen Gedanken statt zu schlafen? Niemand, oder? Aber, und das ist mir so bewusst worden in den vergangenen Wochen, in Gespräch, Ringen ist kostbar. Es ist wertvoll, wenn wir der Unruhe nicht durch Ablenkung versuchen zu entfliehen, sondern uns dieser Unruhe stellen. Und darum werden wir ja wach behalten, weil wir nur in der Stille unsere Gedanken sortieren und mit Gott ringen können. Das sind wertvolle Prozesse, die so gewinnbringend sind, wenn wir uns ihnen stellen. Aber eben, das ist einfacher gesagt als gemacht. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einem jüngeren Freund von mir und er hat mir erzählt, er habe ein Doku geschaut über die Wirkung von Social Media aufs Hirn. Dabei ist ihm bewusst worden, dass er wohl süchtig sei nach Dopamin. Ich tue das nicht länger ausführen, das ist jetzt ein Neurotransmitter, der im Hirn freigesetzt wird, wenn wir zum Beispiel ein Like kriegen oder jemand einen Kommentar macht, dann weckt das Glücksgefühl. Am krassesten sind die kleinen Filme, Jonas, hat er mir erzählt. Von denen kann ich mir Dutzende nacheinander reinziehen und die lassen mich so gut fühlen. Er hat das jetzt ausprobiert, er hat mal Instagram von seinem Handy gelöscht und er versucht bewusst, seine Gedanken, sich seinen inneren Kämpfen auch zu stellen, statt sich fortwährend abzulenken. Und ich habe gestaunt über den jungen Mann, über die Selbstreflexion, über die Ehrlichkeit und die Konsequenz auch, die da dahinter steht. Das hat mich beeindruckt. Jetzt kann man sagen, Jesus ist am Ausgangspunkt der Erzählung, die Michel gerade wunderbar vorgelesen hat. Er war wahrscheinlich nicht voll von Dopamin gewesen, aber sicherlich voll vom Heiligen Geist. In dieser Fastenzeit in der Wüste geht nämlich seine Taufe durch den Johannes voraus. Stellen wir uns vor, bei der Taufe, da öffnet sich der Himmel. Und das heisst, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Ich habe mir so überlegt, das wäre eigentlich eine super Startrampe, für rauszugehen und die Welt mit dem Evangelium zu erobern. Aber nein, Jesus nimmt am Ufer vom Jordan eben nicht die 400 Höhenmeter auf sich nach Jerusalem, nach dem Zentrum und Gesellschaftlichen, sondern er bleibt unten in der trockenen Einöde. Der Wüste, die sich eben zwischen dem Jordan und einem fruchtbaren Hochplateau erstreckt. Es ist ein trostloser Ort, eine einsame Wildnis, wenn man das versucht zu vorstellen. Das hat etwa so eine Dimension wie von da bis nach Bern, zwischen Entlebuch und dem Brienzer und dem Thunersee. So, etwa so gross ist das Gebiet. Einfach weniger grün, kann man sagen. Nein, extrem trocken, ohne Leben, extrem heiß. Aber es ist eben auch ein ruhiger Ort, wo sich kein Mensch freiwillig aufhält. Was führt ihn dorthin, fragt man sich unweigerlich. Und dann verzichtet er noch auf Essen. Und wir reden da nicht einfach so von einem Wochenend-Abenteuertrip. Das ist ja noch einmal eine Challenge, oder? Sondern wir reden von 40 Tagen. Wer tut sich das an? Klar, die Wüste, die ist ein unwirklicher Ort, wo sich wohl auch Jesus drin das erste Mal hilflos gefühlt hat. Er macht sich dort verletzlich, er macht sich dort angreifbar, aber er wusste, er braucht genau diese Zeit und genau diesen Ort. Warum? Weil es eben der einzige Ort war, der ihn nicht abgelenkt hat. Der einzige Ort, der über längere Zeit in absoluter Stille hat können verweilen. Und darum hat es keinen besseren Ort für ihn gegeben, um sich zu sammeln, sich zu orientieren, sich zu vorbereiten auf den Weg, der vor ihm gelegen ist. Der Henry Nouwen beschreibt die Wirkung von Einsamkeit folgendermaßen: Einsamkeit ist der Ort des großen Ringens und der großen Begegnung. des Ringens gegen die Zwänge des falschen Selbst und der Begegnung mit dem liebenden Gott. Die Wüste ist der Ort vom Ringen mit sich selber und der Ort der Begegnung mit Gott. Und wie es Teresa von Avila sagt, lass dich in der Einsamkeit nieder und du wirst in dir auf ihn stoßen. Im Detail wird in dem Text nicht beschrieben, wie die 40 Tage bei Jesus abgelaufen sind. Dafür sind 13 Vers einfach zu wenig, oder? Aber es lässt sich erahnen, was dort abgelaufen ist. Und das sind ähnliche Prozesse, wie wir sie heute auch immer noch durchlaufen, wenn wir uns in die Stille, in die Einsamkeit begeben. In der Einsamkeit sind wir zuerst mal konfrontiert mit uns selber, mit der Wahrnehmung von uns, von unserem Schöpfer, von der Schöpfung, von seinen Geschöpfen. In einem zweiten Schritt kommt es quasi zu einer inneren Klärung, zu einer Läuterung von dem, was uns antreibt. Und das unruhige Ringen mit sich, mit seiner Sehnsucht, mündet dann, und das ist das Hoffnungsvolle am Ganzen, nicht selten in einer neuen Kraft, die eben aus dieser Stille geboren wird. Und das ist so der Schritt, Konfrontation, Klärung, Kraft, wo ich jetzt kurz Punkt für Punkt möchte durchgehen. Zum Ersten, zur Konfrontation. In der Einsamkeit begegnen wir zuerst mal uns selber. Da prassen zuerst mal alle Gedanken, alle angestauten Ängste, Zweifel, Fragen auf uns ein. Darum ist der Anfang von einer Zeit der Stille meistens die grösste Herausforderung. Alles, was sich angesammelt hat, alles, was wir in unserem Fokussiertsein auf das, was immer gerade Priorität hat, nach hinten geschoben haben, das baucht plötzlich wieder auf. Das habe ich einmal genauso erlebt, wo ich ein paar Tage bin wandern, meine Gedanken und Gefühle sind wie auf Knopfdruck belagert worden von Emotionen und von Themen, wo ich viel zu lange versucht habe, meinen Hintergrund zu behalten. Vielleicht haben das einige von euch auch schon erlebt. Wenn wir uns aus der Geschäftigkeit rausnehmen, werden wir auf einen Schlag konfrontiert mit uns selber. Unser wahres Ich wird in der Stille offenbar. Aber zum Glück sind wir dort nicht allein. Sondern auch unser Schöpfer wartet dort bereits auf uns. Gott ist Ruhe, hat Johannes der Einsame mal gesagt. Und mit der Zeit, wenn das Chaos in den Gedanken und im Herz sich geleitet hat, erkennen wir auch in ihr Stille, in einer neuen Unmittelbarkeit. Erst wenn wir ruhig werden und unsere Stimme verstummt, fangen wir an, seine Stimme besser zu vernehmen. Die orthodoxen Mönche, die haben für die innere Haltung, die schwer zu beschreiben ist, einen Namen. Der ist nicht in der Bibel, aber das ist so ihr Begriff dafür, Hesychia. Und Hesychia, das ist mehr als die Abwesenheit von Lärm. Hesychia, das ist so ein Zustand von innerer Wachsamkeit und Aufmerksamkeit. Man wird still, man ordnet Gedanken und Gefühle. Man versucht, dieser inneren Hektik zu entfliehen, wartet ohne Plan und Absicht und versucht, die feine Stimme von Gott im Herz zu vernehmen. Es ist schwierig, so in Wort zu schreiben. Hesychia, die Haltung, die lässt sich eigentlich nur erleben. Die konfrontative Einsamkeit, die hilft uns, präsent zu sein, unsere Seele wahrzunehmen, wie es uns wirklich geht, Gott wahrzunehmen, wie er wirklich ist und über uns denkt. Ja, und es weckt nicht selten auch eine neue Sensibilität, ein neues Mitgefühl auch für Mitmenschen. Ich weiss, es klingt wie ein Widerspruch, es klingt ein bisschen komisch, aber manchmal müssen wir uns von den Mitmenschen entfernen, schweigen, damit wir wieder neu fähig werden, wirklich präsent zu sein, wirklich zuzuhören. Und das hat der Thomas Merton mal wunderbar auf den Punkt gebracht. Die Stille lehrt mich, meine Brüder für das zu lieben, was sie sind und nicht für das, was sie sagen. Das passierte die Stille. Der erste Schritt vom Ringen in Einsamkeit ist also Konfrontation. Uns wird offengelegt, wer wir sind. Und wir nehmen Gott und unsere Mitmenschen neu wahr. Und das führt zwangsläufig zum zweiten Schritt, zur Klärung, zur Läuterung. Das Motiv, das, was uns antreibt, wird uns bewusst, wird uns vor Augen geführt. Und Jesus hat das ganz offensichtlich sehr, sehr real erlebt. In der Wüste wird er geprüft, ist er versucht worden. Und das Wort, das da für Versuchung, Prüfung steht, das heisst eigentlich, er ist unter enormen Druck gesetzt worden. Er hat sich freiwillig, bewusst an einer Drucksituation ausgesetzt, um zu erfahren, ob verhebt, wie er von sich denkt, ob das, was er macht, er aus den richtigen Beweggründen macht. Und das ist so wichtig für seinen weiteren Weg. Im Text ist von 3 Prüfungen, Versuchungen dreht. Ich hoffe, ihr habt gut zugelassen. Ich zähle sie nicht nochmal auf. Ich glaube, das sind nicht 3 einzelne Momente gewesen, sondern 3 Versuchungen, wo er in diesen 40 Tagen länger damit gerungen hat. In der ersten Versuchung sind seine physischen Bedürfnisse angesprochen worden, ganz praktisch. Sein Hunger, sein Bedürfnis nach Versorgung. In der zweiten Begegnung spricht der Teufel die tiefe Sehnsucht nach Macht und Einfluss an, die ja jeder Mensch hat. Und die dritte Prüfung, ganz fies, da fordert der Teufel Jesus dazu auf, sein Leben selber in die Hand zu nehmen, sein Können, sein Vermögen endlich zu zeigen, so dass seine Autorität aufleuchten kann. Nicht länger darauf zu warten, darauf zu vertrauen, dass Gott dann schon den richtigen Zeitpunkt kennt, sondern jetzt nimm es selber in die Hand. Das Spannende da ist, dass der Teufel wirklich Ursehnsucht von uns anspricht, die wir alle kennen. Und es sind ja auch nicht unbedingt ungesunde Sehnsüchte. Was ist schlecht daran, physische Bedürfnisse zu stillen? Wenn wir wirklich aus Stein Brot machen könnten, dann wäre Welthunger kein Thema mehr, oder? Es ist nicht schlecht, wenn wir unsere Gaben ausleben und versuchen, die Welt positiv zu beeinflussen. Was in uns steckt, in ungesunder Demut unter den Scheffel zu stellen, das ist ja auch nicht in Gottes Sinn, oder? Was das Fiese an dieser Sehnsucht ist, ist, dass sie uns schnell zu Götzen werden können. Oder wie es der Timothy Keller würde sagen, Götzen, das sind eigentlich Sachen, Anliegen, Sehnsucht, die uns zu ultimativen Sachen werden, die unsere Identität anfangen zu bestimmen, wo wir ohne nicht sein können, wo wir eine ultimative Bedeutung, eine Priorität geben. Und versteht ihr, die Götzen, die werden selten in der Betriebsamkeit vom Alltag, denn das Leben der gewohnte Lauf nimmt, entlarvt, sondern eben in der Wüste. In der Bedrängnis, in der Krise, dann, wenn wir unter Druck geraten. Jesus ist dann Versuchungen widerstanden, obwohl sie verlockend gewesen wären. Und spannend ist, was ihm dabei geholfen hat. Wenn man genau in den Text schaut, dann fällt uns auf, dass Jesus der Teufel immer mit Wort aus der Bibel ins Leere laufen lässt. Er macht damit klar, wo seine Orientierung ist, woran er sich festhält. Und das ist eine Randnotiz, auch ihre Bedrängnis am Kreuz, klammert sich Jesus an Wort aus der Bibel. In deine Hände lege ich meinen Geist. Immer wenn er unter Druck geratet, hält er sich daran fest. Jesus bleibt unter grossem Druck integer und das ist beeindruckend. Und ich musste an einen Mann denken, der mir diese Woche erzählt hat, dass er seinen Job gekündigt hat, weil in seinem Betrieb ein Klima von der Angst herrscht. Dann hat mir gesagt, klar, Jonas, ich hätte jetzt einfach mich aus dem Staub machen können, aber ich habe irgendwie tief in mir drin gewusst, das ist nicht der Weg von Jesus. ich kann nicht nur an mich denken, das ist nicht okay. Er hat sich Zeit genommen und schriftlich auf die Missstände hingewiesen, sie den Verantwortlichen übergeben. Es ist gut möglich, dass er rechtliche Konsequenzen zu befürchten hat und ein gutes Schlusszeugnis hat er sich mit dieser Aktion wahrscheinlich auch verspielt. Aber er ist zu seinem Wert gestanden. Er ist integer geblieben. Er ist der Versuchung widerstanden, den Weg vom geringsten Widerstand zu gehen. Das ist beeindruckend. Ich komme zum Schluss. Nein, Jesus ist nicht aus Plausch 40 Tage in die Wüste gegangen und er hat nicht aus Plausch 40 Tage gefastet, sondern er hat gewusst, dass er die radikale Konfrontation mit sich selber braucht. Mit seinen Sehnsüchten, mit seinen Wünschen, bevor er irgendetwas bewegen kann. Er hat sich den Menschen radikal entziehen müssen, damit er fähig geworden ist, sich ihnen zu verschenken. Er musste schweigen, damit die Worte, die er ins Maul nimmt, erst eine Bedeutung kriegen. Er hat sich zuerst ganz seinem Vater hingeben, bevor er sich irgendjemand anderem hingeben konnte. Seine Liebe wäre sonst nicht selbstlos gewesen. In der Wüste ist alles offengelegt worden. Es war eine Zeit der Läuterung, wo ihm bewusst worden ist, wer er ist und wofür er lebt. Als er herausgekommen ist, war seine Berufung und seine Identität glasklar. Und die Zurüstung, die hat er gebraucht. Er ist geerdet, zentriert, präsent zurückgekommen. Ready, voller Kraft, den Menschen die gute Botschaft zu verkünden, weil er die Botschaft ihrer Einsamkeit am eigenen Leib erfahren hat. Und die Wüste, das ist nicht ein Ort von Schwäche, auch wenn wir das oft das Gefühl haben, wenn wir drin sind, wenn wir ringen. Sondern die Wüste, die Einsamkeit, ist der Ort von Stärke, weil wir voller Kraft, mit klarem Sinn und Ziel daraus rauskommen, in den Alltag zurückkehren können. Dietrich Bonhoeffer hat das wunderschön beschrieben. Er sagt, nur wer die Stille kennt, findet auch die Ruhe. Und nur wer die Ruhe kennt, kann auch die Kraft finden. Und nur wer die Kraft findet, kann Großes vollbringen. Ist das Send for Story? Nein. Etwas Kleines möchte ich euch nicht vorenthalten. Der letzte Vers ist so ehrlich. Dort heisst es nämlich, dass der Teufel Jesus nur eine bestimmte Zeit in Ruhe lassen hätte. Das heisst, das Ringen ist weitergegangen. Und auch unser Ringen ist nie zu Ende. Bis zum letzten Atemzug, bis zum Schluss hat Jesus immer wieder die Zeiten vor Einsamkeit gesucht und braucht. Je geschäftiger, gefragter und berühmter er worden ist, umso mehr. Und ich glaube, wir können auch nicht darauf verzichten. Amen.